Beauftragte des Bundes fordert Rechtssicherheit für Beamte bei Zurückweisungen. Die Fußballnationalmannschaft spielt heute in Stuttgart um Platz 3 in der Nations League. Das Wetter, wechselhaftes Schauerwetter, später trockener, sehr windig bei maximal 13 bis 21 Grad. Der Polizeibeauftragte des Bundes, Grötsch, fordert Rechtssicherheit für Grenzbeamten. Hintergrund ist die Diskussion, ob Zurückweisungen von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen rechtmäßig sind. Bundesinnenminister Dobrindt müsse für eine klare Rechtslage sorgen, sagte Grötsch der Rheinischen Post. Franziska Ehrenfeld berichtet.
Er sei zwar kein Jurist, aber er sehe auf den ersten Blick, dass die Regierung etwas anderes sage als die Gerichte, so Grötsch weiter. Das halte er für einen problematischen Zustand, der geklärt werden müsse. Dobrindt hatte kurz nach dem Antritt der neuen Bundesregierung angeordnet, dass Asylsuchende an den Grenzen zurückgewiesen werden können. Das Verwaltungsgericht Berlin hat aber im Fall von 3 Somaliern entschieden, dass das rechtswidrig ist. Jedenfalls solange nicht geklärt sei, welcher EU-Staat für einen Asylantrag der Betroffenen zuständig sei. Bundeskanzler Merz erklärte danach, an der Praxis trotzdem festhalten zu wollen.
Rund 200 Küstenorte weltweit haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen, um besser mit den Gefahren des Klimawandels fertig zu werden. Das neue Bündnis erklärte, wegen des steigenden Meeresspiegels würden bis 2050 wohl mehr als 1 Milliarde Menschen in Gebieten leben, die besonders anfällig für Überflutungen und Stürme sind. Wir zählen den Anstieg des Wassers nicht in Zentimetern, sondern in Einwohnern, die umgesiedelt werden müssen, sagte der Bürgermeister von Nizza. In der französischen Stadt ist ab morgen eine UN-Ozeankonferenz. Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft auf eine überzeugende Leistung der Fußballnationalmannschaft heute in der Nations League-Partie gegen Frankreich. Das hat er auf der DFB-Pressekonferenz in Stuttgart gesagt und die Spieler aufgefordert, mit dem richtigen Mindset aufzutreten, berichtet Stefanie Batschik.
Anders als im Nations League-Halbfinale gegen Portugal muss die deutsche Elf gegen schnelle Franzosen zwingend cleverer, konzentrierter und galliger verteidigen. Nagelsmann wird seine Startelf auf einigen Positionen verändern. Im defensiven Mittelfeld könnte der Dortmunder Pascal Groß starten. Das ist gegen das, Zitat Nagelsmann, Team mit den besten Einzelspielern, nicht nur um Platz 3 in diesem Turnier geht, ist allen klar. Mit einem Sieg über die Equipe Tricolore sammelt Deutschland wichtige Punkte für eine bessere Platzierung in der Weltrangliste. Und die entscheidet mit auf welche Gegner die Nationalmannschaft bei der WM im kommenden Sommer trifft.
Im niedersächsischen Bramsche beginnen in diesen Minuten die Römer- und Germanentage. Über 300 Darsteller zeigen in historischen Gewändern, wie das Leben damals war. So können Besucher eine römische Schule besuchen, auf dem Handwerkermarkt einkaufen gehen, an einer Olympiade teilnehmen oder die Varusschlacht nachspielen. Das Spektakel geht bis morgen Abend. Und noch die Zeit, es ist 10.03 Uhr.
SWR 1, der aktuellste Verkehrsservice für Rheinland-Pfalz.
Das geht kurz und schnell und knapp. Keine Meldungen über Staus oder Behinderungen. Allen unterwegs gute Fahrt.
Das Rheinland-Pfalz-Wetter.
Schauer und vereinzelt Gewitter am Vormittag. Zwischendurch ist es aber auch immer mal trocken. Und so richtig trocken wird es dann von Südwesten her am Nachmittag. Ab und zu scheint dann auch die Sonne. Die Temperaturen erreichen 13 Grad im Westerwald und bis 20 Grad in der Südpfalz. Dazu ein kräftiger Westwind. In Schauerböen stark bis stürmisch. In der Nacht lockert es auf und die wird frisch die Nacht. Aber dann der SWR1-Wettertrend. Morgen Sonne und lockere Wolken. Am Nachmittag kommen noch mal etwas dichtere Wolken, aber Höchstwerte 16 bis 23 Grad und am Dienstag dann bis 26 Grad.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute
mit Claudia Deeg. Und zu Gast Alexander Oetker, Frankreich-Kenner und Genussmensch. Wir reden in den nächsten 2 Stunden, warum ihm das Leben in Frankreich so viel besser gefällt als in Brandenburg und wie viele Gemeinsamkeiten er selbst eigentlich hat mit seinem Bestseller-Kommissar Luc Verlain. Guten Morgen.
SWR 1 in Rheinhessen, der Südpfalz und im Hunsrück. Das Radio für uns in Rheinland-Pfalz.
Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm like
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Am Pfingstsonntag. Herzlich willkommen, Alexander Oetker, oder besser, bienvenue, bonjour, monsieur.
Bah, bonjour, madame D. Ich bin très ravi d'être ici à Mayence.
Oh là là, das klingt très professionell. Also für ein Drittel Franzosen eigentlich. Wie gut ist Ihr Französisch noch?
Ja, es ist dafür, dass meine Schulausbildung in Brandenburg stattfand und meine Lehrerin, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig oft in Frankreich gewesen war, war es dann, als ich nach Paris zog mit 26, wirklich schlecht. Das habe ich auch gemerkt. Also ich war das erste halbe Jahr echt aufgeschmissen und bin sehr froh, dass ich nicht verhungert bin. Also dass es im Restaurant und in der Brasserie und in der Boulangerie noch einigermaßen ging. Aber wenn man dann da lebt, ich weiß, Sie waren ja auch Frankreich-Korrespondentin, dann macht es nochmal irgendwann ganz anders Klick und auf einmal spricht man so wie die.
Und dann träumt man vielleicht sogar manchmal.
Manchmal träumt man, und wenn dann die Franzosen sagen, sie sprechen wie ein Belgier, dann ist das Kompliment doch fast perfekt.
Wir klären mal an der Stelle vielleicht kurz auf. Alexander Oetker, Sie leben ungefähr 4 Monate im Jahr in Frankreich, im Südwesten, Nouvelle-Aquitaine, 8 Monate in Brandenburg. Wo ist es schöner?
Naja, also in Brandenburg sind die Leute wortkarg und ein bisschen störrisch und die Produkte sind nicht ganz so gut wie in Frankreich. Und dann gibt's in Frankreich noch das Meer und die Weinberge. Also ja, mein Herz schlägt schon für Frankreich natürlich, aber es ist ja immer dieses Heimatding. Also es ist schon beides sehr schön, aber auch hier in Rheinland-Pfalz.
Und wie sieht Ihr normales Frühstück aus? Also eher deutsch, Brot, Wurst, Käse, Ei oder französisch Croissant?
Es ist eher Baguette Butter, ja, also es ist eher französisch, aber da ich jetzt sehr viel arbeite, was mit Genuss zu tun hat als Feinschmecker-Korrespondent, versuche ich so wenig wie möglich zu frühstücken, damit dann hinten raus kommen noch sehr viele Kalorien obendrauf. Deswegen muss man morgens immer ein bisschen aufpassen.
Und damit sind wir eigentlich genau bei dem Thema, wenn Sie nach Ihrem Beruf gefragt werden. Was sagen Sie zuerst? Autor, Restaurantkritiker, Journalist oder Genießer? Ich weiß schon, ist kein Beruf, aber...
Ach ja, Genießer kann auch, das kann ja eine sehr schöne Berufsempfehlung sein. Vielleicht sollten wir alle mehr Genießer werden. Ich würde, glaube ich, zuerst Autor sagen, weil die Bücher, glaube ich, gerade am meisten mit mir zu tun haben. Und durch die Bücher entsteht natürlich auch ganz viel. Da entstehen dann eben auch andere Geschichten, wie die Geschichten, die ich für den Feinschmecker schreibe, Reportagen und so weiter. Also ich würde immer mal Autor zuerst sagen. Das kommt auch ganz gut an. Auf Partys ist es besser als Mathelehrer.
Es kann so schön sein, das Leben, heißt Ihr neuestes Buch, wie wir mit dem Dolce Vita-Prinzip gesund und glücklich werden. Es geht darum, dass wir uns ein paar Gewohnheiten, Eigenschaften aus Südeuropa abgucken sollten. Leben Sie denn selbst danach?
Ich versuche das so gut es geht, aber ich habe es eben auch genau deshalb geschrieben, um mir eben auch selber den Spiegel vorzuhalten. Da ging es jetzt nicht darum zu sagen, oh, ich bin der große Genießer und ich lebe so lange in Frankreich und jetzt gebe ich euch mal alle meine großen Weisheiten. Es ging eher darum zu sagen, oh, ich bin auch an ganz vielen Tagen viel zu schnell oder ich bin nicht im Hier und Jetzt oder ich habe meine Oma schon wieder 3 Tage nicht besucht oder vielleicht sogar nicht angerufen, ja. Und all diese Dinge, sich dann abzuschauen vom Leben im Süden. Ich habe es, glaube ich, wirklich zuallererst mal für mich geschrieben, weil ich auch gemerkt habe, also, dass die Stimmung in Deutschland ja gerade jetzt nicht so wahnsinnig rosig ist, also alle zetern und alle meckern. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Also warum geht's den Leuten im Süden, die ja wirtschaftlich auf viel, viel unsicheren Beinen stehen als wir? Also es gibt ein viel schwächeres Sozialsystem. Der Staat ist eigentlich schwächer als unser, ja wirklich sehr großer Wohlfahrtsstaat. Warum sind die trotzdem so viel zuversichtlicher, so viel optimistischer? Warum sind die mehr im Genuss? Ne? Weil also haben lange in Frankreich. Ja, eine Leichtigkeit, aber auch dieses Miteinandersein, also dass es völlig natürlich ist, abends zusammen ins Restaurant zu gehen oder zusammen an der großen Tafel zu essen, das ist ja kein Klischee. Also mir haben auch viele Leute geschrieben, das ist doch ein Klischee, so lebt man doch im Süden auch nicht mehr. Und ich war jetzt auch wieder dieses Jahr wahnsinnig viel, nicht nur in Frankreich, auch in Italien und in Spanien und so. Und es ist doch so, die Leute sind abends zusammen, die sitzen im Restaurant auch lange, da guckt niemand auf die Uhr und sagt, jetzt geht gleich der Tatort los. Und ich liebe den Tatort, ja, wir sind ja hier bei einer ARD-Anstalt, gerade den aus Rheinland-Pfalz. Aber es ist es ist eine andere Leichtigkeit und ein anderer Umgang mit Genuss und ein anderer Umgang mit dem Jetzt-Leben. Nicht sich immer versichern und zu denken, was ist denn in 20 Jahren?
Aha, und diese Lebenseinstellung und Leichtigkeit kommt auch wunderbar bei Saas zum Ausdruck. Musikwunsch von Alexander Oetker in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, zu Gast.
J'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, 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 da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, 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 da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, die größten Hits aller Zeiten.
Rheinland-Pfalz, Leute mit Alexander Oetker. Sie sind ja der Meinung, wir können uns in Sachen Leichtigkeit einiges abgucken von den Südeuropäern. Aber in Umfragen, im Weltglücksbericht, da liegen Frankreich und Italien sogar noch hinter Deutschland. Und demnach leben die glücklichsten Menschen in Finnland. Also zum 8. Mal hintereinander liegt Finnland vorn, danach noch andere nordische Länder. Wie erklären Sie sich das?
Ja, die Finnen und die Dänen liegen vorne. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass die immer dann anrufen, wenn abends ist, und dann sind die Südländer halt im Restaurant und können nicht rangehen, können also auch nicht befragt werden, ja. Also, ich habe für das Buch ja auch wahnsinnig viele Menschen interviewt, die sehr alt sind, ja. Wir sind ja gerade auch in so einem Selbstoptimierungsding, wir Deutschen, aber vielleicht auch die Finnen, ja. Aber wir haben ja dieses Ding, wir müssen auch alle noch schlanker sein und noch glücklicher und wir müssen unsere Beziehung noch überdenken, noch dreimal uns scheiden lassen, damit wir dann mit der vierten Frau am glücklichsten sind. Also, es gibt so einen Wahn. Und wenn man mit den alten Leuten auf Sardinien, war ich jetzt gerade und habe mit alten Leuten gesprochen, und da sagt dir niemand, ich war jetzt aber wahnsinnig viel Fitnessstudio, ja, damit ich 100 werde. Also es gibt nicht diese ganzen Tipps und Kniffe, sondern es wird einfach gesagt, ich weiß gar nicht, warum wir so alt werden. Es passiert einfach. Also wir machen sinnvolle Dinge, sinnvolle Tätigkeiten. Wir essen, wenn wir hungrig sind und nicht, weil die Uhr sagt, wir müssen jetzt essen. Es gibt auch ganz viele verschiedene Antworten auf all diese Fragen nach dem Glück und nach dem Gesundbleiben und so. Und das macht es so spannend.
Also ich habe aus Ihrem Buch mitgenommen, von Sport und alkoholfreiem Leben halten Sie nichts nach Ihren Erfahrungen.
Nee, die Südländer, das sind ja nicht meine Erfahrungen. Also ich trinke fast nie. Nein, das ist jetzt ein Scherz.
Ja, nach Ihren Interviews mit den Südländern.
Ja, das stimmt. Ich halte davon tatsächlich nichts, weil ich nicht glaube, dass ich durch Geißelung glücklich alt werde. Aber da geht es auch eher um mich. Und ich habe eine wahnsinnig protestantische Erziehung genossen. Also in Brandenburg lacht man ja auch nur über andere, würde ich jetzt sagen. Aber das ist es gar nicht. Sondern es ist jetzt nicht so, dass man da so frech, frei und fröhlich sagt, was für ein schöner Tag. Also es ist alles immer eher so ein Kämpfen. Oh, jetzt ist Montag, jetzt beginnt schon wieder die Woche. Ach du Jemine, so. Also das kennt man ja auch. Gut, das haben die Franzosen auch, wenn die montags wieder ins Büro müssen nach dem Sommerurlaub. Das stimmt.
Und nicht nur nach dem Sommerurlaub. Ja, ja.
Es geht darum, diesen Optimierungswahn abzulegen und sich wirklich zu fragen, wonach steht mir der Sinn? Also wie möchte ich auch leben? Was kann man auch als Gesellschaft wieder lernen? Also wie sehr achten wir auf die Älteren in unserer Gesellschaft? Wie groß ist da der Zusammenhalt? Und da erlebe ich im Süden schon eine ganz andere Wertschätzung, auch ein ganz anderes Zusammensein, auch räumlich, aber eben auch dieses tiefe Verständnis, dass das nicht die verrückte Oma da ist an der Kaffeetafel, die da sitzt und die man an den Rand setzt, damit man, weil die eh nur vor sich hin brabbelt, sondern eher dieses Gefühl, wir können lernen voneinander. Einfach eine ganz andere Wertschätzung. Ich schreibe auch über Glauben. Das spielt ja auch Gott sei Dank hier im Westen noch eine größere Rolle als bei uns im Osten in der Diaspora. Also ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die wir lernen können und die wir mitnehmen können. Nicht alles davon muss man umsetzen und nicht alles ist vielleicht auch kein Klischee, ja. Aber ich glaube, manches steckt da schon drin.
Und das neue Buch ist ja anders als die anderen, weil ein Sachbuch. Bekannt sind Sie vor allem durch Ihre Krimis und Romane. In 8 Jahren haben Sie fast 40 Bücher geschrieben. Und dann behaupten Sie von sich, Sie seien faul. Das passt nicht zusammen.
Ja, es ist halt was anderes. Also ich war ja wirklich lange Fernsehkorrespondent in Frankreich und auch in Berlin, habe dann viel über Bundespolitik berichtet. Und es ist schon was anderes, ob ich jetzt jeden Tag mich in den Reichstag quäle und dort Interviews führe und dann Beiträge schneide und so. Und jetzt sitze ich halt für mich am Schreibtisch. Da geht's eher um Disziplin. Also es geht darum, dann eben nicht noch die dritte Geschirrspülmaschine auszuräumen und die fünfte Waschmaschine anzumachen als Familienvater, sondern sich dann wirklich hinzusetzen, auch wenn man keine Idee hat, und zu schreiben. Ulrich Wickert hat das ja mal so gesagt, dass das wirklich, dass das auch die große Essenz ist, wirklich das zu machen und auch wenn einem nichts einfällt, zu schreiben und noch das Kapitel auch wirklich zu beenden und dann erst aufzustehen, weil man erst dann wirklich was geschafft hat.
Das heißt aber morgens, Sie stehen auf, kümmern sich um die Kinder und so und dann gibt's aber auch einen Zeitpunkt X, da sitzen Sie am Schreibtisch.
Genau, ich bringe die Kinder weg und dann mache ich mir 2 Kaffee, komischerweise immer 2, ich weiß auch gar nicht warum, weil dann muss ich nicht gleich wieder aufstehen, dann ist der eine schon ein bisschen abgekühlt und dann setze ich mich dahin um so 8:15 Uhr und dann versuche ich auch wirklich stringent zu schreiben. 10.000 Zeichen am Tag. Mindestens. Und wenn es gut läuft, dann auch mehr. So. Und dann geht's. Und es ist auch wirklich ein guter Modus, weil ich fühle mich auch am wohlsten dann, wenn ich schreibe, weil dann bin ich am meisten bei mir.
Ja, und da entstehen dann Romane und Krimis. Über Ihre bekannteste Figur, Kommissar Luc Verlin, sprechen wir gleich hier in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, am Pfingstsonntag. Guten Morgen.
Love and I'm learning that.
The Best of Me, Bryan Adams in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Es ist kurz nach 11:30.
SWR 1, der aktuellste Verkehrsservice für Rheinland-Pfalz.
Und da ist es heute früh am Pfingstsonntag noch ruhig auf den Straßen. Keine Meldungen über Staus oder Behinderungen. Gute Fahrt.
Das Rheinland-Pfalz-Wetter.
Ein Glück hat der Kollege Veit Berthold heute frei, was der sich sonst hätte anhören müssen. Steht hier. Tief Veit bestimmt mit seiner Kaltfront heute unser Wetter. Und Tief Veit sorgt für Schauer und vereinzelt Gewitter am Vormittag. Zwischendurch ist es aber auch mal trocken. Und so richtig trocken wird es dann von Südwesten her am Nachmittag. Ab und zu scheint auch die Sonne. Die Temperaturen erreichen 13 Grad im Westerwald bis 20 Grad in der Südpfalz. In der kommenden Nacht wird es frisch, aber dann, laut SWR1 Wettertrend, morgen Sonne und lockere Wolken, am Nachmittag dann etwas dichtere. Höchstwerte 16 bis 23 Grad und am Dienstag bis 26 Grad. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg. Zu Gast Krimi-Autor Alexander Oetker. Hier am Pfingstsonntagmorgen.
Das Radio für uns in Rheinland-Pfalz. SWR1.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I
größten Hits aller Zeiten. SWR1 Rheinland-Pfalz.
In Träume für bare Münze folgen Fantasien. Hab mich in dir gefangen, weiß nicht wie mir. Bei dir geborgen.
setz mein Herz auf dich und jeden Moment genießen, dauer ewiglich. Bei dir ist gut am Leben, Glück im Überfluss, die willenlos ergeben, hab ich bei dir Trost. Bin vor Freude umso mehr, will langsam mit dir untergehen. Kopflos, sorglos, schwerelos in dir verlieren. Deck mich zu mit Zärtlichkeit. Nimm mich im Sturm, die Nacht ist kurz. Friedvoll, liebestoll, überwältigt von dir. Schön, dass es dich gibt.
Leute. Mit dem Autor Alexander Oetker hier am Pfingstsonntag. Die erste Figur, die sie erfunden haben, 2017 kam heraus, Kommissar Luc Verlin aus der Nähe von Bordeaux am Atlantik, kilometerlange Sandstrände. Also der Ermittler kommt aus der Region im Südwesten Frankreichs, wo sie ja auch mehrere Monate im Jahr leben. Was war denn zuerst da, der Kommissar oder ihr Domizil?
Nee, der Kommissar war zuerst da, das Domizil gab es damals noch nicht. Der war zuerst da, der geisterte auch schon wirklich lange in meinem Kopf herum. Ich war ja Frankreich-Korrespondent bis 2012, 13 und bin dann zurückgegangen und habe dann, nachdem ich über Winzer und über Austernzüchter berichtet habe, wieder über die Pendlerpauschale berichten müssen und dachte mir dann in Berlin, das kann doch jetzt nicht dein Leben sein. Also das ist doch furchtbar. Dann war auch noch der Novemberhimmel so grau, es war ganz trist. Ich dachte dann, ich möchte gerne einen Krimi schreiben. Ich habe wahnsinnig gerne Krimis gelesen, natürlich die Skandinavier, wo die Kommissare so sehr am Leben leiden, also geschieden, Alkoholiker, noch einen über den Haufen geschossen und zwangsversetzt nach Ystad. Und ich wusste eben, mein Kommissär, der muss ganz anders sein, also ein wirklicher Bon Vivant, der das Leben liebt und die Frauen und den Wein und das gute Essen. Und so ist dann eben Kommissar Verlin entstanden und dann ging das Ding in der ersten Woche auf die Bestsellerliste und es war schon eine wahnsinnige Überraschung, aber auch ein ungeheurer Glücksfall.
Und was haben Sie mit Luc Verlin gemeinsam, gebackene Austern? Den Jaguar vielleicht?
Ja, den Jaguar jetzt tatsächlich, weil ich den immer haben wollte, weil der fährt so einen schönen alten Jaguar aus den späten 70ern und der ist jetzt auch bei mir. Aber die überbackenen Austern sind's auch. Wir hatten ein Vorgespräch, da haben sie mir gesagt, sie sind jetzt gar nicht so der größte Austern-Fan, oder?
Ja.
Ja.
Ich mag sie überhaupt nicht.
Ja, ich mag sie roh auch immer nur so 1-2 und der Verlag serviert jetzt aber ständig welche und es ist ganz furchtbar, weil man so muss sich dann immer irgendeine Ausrede einfallen lassen. Aber überbacken haben sie halt den großen Vorteil, dass sie mit so viel Butter, Weißwein und allem zugekleistert werden, dass sie dann nicht mehr nach Austern schmecken. Und dann kommen sie so in den Ofen, so 30, 40 Sekunden und es ist wirklich göttlich. Also es ist ganz toll.
Okay, vielleicht sollte ich den Austern nochmal eine Chance geben. Man braucht ja in jedem Jahr ein neues Buch aus der Reihe, ne? Das ist ja so. Das muss ja, das geht ja dann, tack, tack, tack. Und der nächste kommt im September raus. Der Fall spielt am Jakobsweg. Wolfstal ist der Titel. Sind Sie ihn dafür gelaufen, den Jakobsweg?
Nee, ich bin nicht dafür gelaufen. Ich habe auch gehört, dass der auf spanischer Seite führt er dann ja wahnsinnig viel an Autobahnen lang, wenn man Herbe Kerkelings Buch richtig liest. Mhm. Die französische Seite ist tatsächlich wahnsinnig schön, weil es halt wirklich so durch die Pyrenäen geht und das sind so die grünen Hügel kurz vor Spanien. Das ist wunderbar. Und dann beginnt eben die Ideenfindung und eben auch die Recherche. Ja, und wie beim letzten Buch, das hieß Wilder Wein, ja, mit Winzern eine Weile zu verbringen, auch wirklich tagelang mit denen in der Weinlese zu sein und mit denen zu sprechen und sich Ideen auszutauschen, sich aber eben auch deren Probleme anzuhören. Also was haben
Winzer? Und wussten die dann aber in dem Moment auch, dass das in einen Roman einfließt?
Ja, und das ist ganz toll in Frankreich, dass ja Autoren und alles, was Kunst ist, in Frankreich wahnsinnig hoch geschätzt ist. Also es öffnen sich Türen, wenn man sagt, man schreibt ein Buch, ich habe einen Paris-Krimi geschrieben über Roland Garros und habe mir halt nicht viel ausgerechnet, habe denen gesagt, ich schreibe einen Krimi und könnte ich mir das vielleicht einmal angucken und dann sind die mit mir wirklich über den leeren Center Court und ich durfte in die Umkleideräume, wo wirklich die wirklich tabu sind für alle Außenstehenden.
Also das ist Kommissar Lacroix.
Das war der Pariser Kommissar Lacroix, genau. Da öffnen sich dann wirklich Türen, auch zu Weinkellern, die sonst verschlossen bleiben oder zu ganz besonderen Orten, die sich sonst nicht geöffnet hätten und das ist schon ganz toll und ich recherchiere wirklich diese Sachen wahnsinnig gern, weil ich auch wirklich finde, dass es die Bücher besser macht. Also das ist ja sehr überraschend, aber es macht besser, wenn man weiß, worüber man schreibt.
Ja, sollte so sein.
Und beim Wolfstal-Buch, was jetzt eben im Herbst kommt, da geht es um, ja, es geht auch da wieder um Ziegenbauern, es geht um eine Historiengeschichte, die im Baskenland sehr wichtig ist, also um viele Dinge, die da zusammenhängen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. Smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spinning round in the bar. This world can.
Alexander Oetker hat viele Namen. Unser Leutegast unter dem Pseudonym Alex Lepic schreiben Sie Krimis, die in Paris spielen. Hauptfigur da ist Kommissar Lacroix. Wer ist Ihnen persönlich näher? Ihr Ermittler Luc Verlin aus der Ecke bei Bordeaux oder der Pariser Lacroix?
Lacroix ist deutlich älter als ich, deswegen ist mir, glaube ich, Verlin von seiner Virilität und Lebendigkeit näher. Lacroix ist so ein alter Murmler, der Pfeife raucht, das mache ich jetzt nicht, ich trage keinen Hut, dem steht er aber auch wirklich deutlich besser als mir. Und der ist ein Kommissär, der alles auf die alte Weise klärt, also der braucht keine DNA-Tests und auch keine Videokameraüberwachung, sondern der läuft durch Paris und trifft die Menschen, der schaut in die Seelen der Verdächtigen und so ein bisschen, man hat ja, wenn man Paris-Krimi schreibt, immer so das Problem, dass man dann in den Vergleich mit Maigret kommt, dem wohl berühmtesten Kommissär aller Zeiten, Georges Simenons Meisterwerk. Und wir haben aber eben gesagt, mein Verleger und ich, wir gehen genau den entgegengesetzten Weg. Wir folgen Maigret, also wir schreiben einen neuen Maigret. Ich versuche in diesen Zeiten, die ja ein bisschen düster sind und ein bisschen schwer, eben Krimis zu schreiben für alle, die keine Krimis mögen. Eigentlich, es fließt das Blut jetzt nicht in Strömen, es ist alles nicht ganz so schrecklich und es wird immer gut gegessen.
Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum vor allem Deutsche über Frankreich schreiben und nicht, ich meine, umgekehrt ist es ja schwer vorstellbar, also dass Franzosen über Deutschland Krimis schreiben.
Das stimmt und es ist wirklich so, dass ich glaube, wir sind nun mal die Krimi-Weltmeister. Ich glaube, wenn man irgendjemandem erzählt, dass sich Deutschland jeden Sonntagabend um 20.15 Uhr vor dem Fernseher versammelt, wie vor einem Lagerfeuer, um dann Tatort zu gucken und dass jede Woche da ein neuer produziert wird, da schütteln alle anderen den Kopf. Ja, also wir lieben Krimis über alles, wir Deutschen, und wir träumen uns aber eben auch gerne in die Ferne. Und ich glaube, es gibt auch eine große Sehnsucht. Dann wären wir wieder beim Sachbuch. Eine große Sehnsucht nach diesem leichteren Leben, nach diesem genussvolleren Leben. Das endet, glaube ich, in dem Moment, wenn man in Frankreich lebt, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, und mal einen Handwerker braucht, dringend. Und der sagt dann, er kommt um 10. Der hat nur nicht gesagt, an welchem Tag um 10. Und dann steht man eben da, gut, in Deutschland kommt jetzt auch kein Handwerker mehr, aber einfach, weil keiner mehr Personal findet. Aber es ist schon eine große Sehnsucht und ich glaube, deswegen laufen diese Krimis so wahnsinnig gut.
Das Schöne an der Korrespondentenarbeit im Ausland ist ja, dass man eben nicht nur über Politik berichtet, sondern dieses ganze breite Spektrum. Manchmal vermischt es sich aber auch. In Ihrer Zeit war Nicolas Sarkozy Präsident, hatte Carla Bruni geheiratet, das frühere Model, Sängerin. Die Präsidenten und ihre Beziehungen. Die Franzosen gehen damit ja relativ locker um. Und trotzdem, das fand ich jetzt interessant, es hat ja jetzt diese Aufnahme gegeben, Madame Macron greift ihrem Mann in der Flugzeugtür ins Gesicht und große Diskussion. Und da musste der Élysée sich erklären. Verfolgen Sie solche Geschichten nach wie vor und vielleicht auch mit ein bisschen Amüsement?
Na, also ich glaube, das konnte man jetzt nur mit Amüsement verfolgen, diese Szene da im Flugzeug, von der wir ja wirklich noch nicht wissen, was da eigentlich passiert ist.
Wir werden es nie erfahren, oder?
Wir werden es, ja, der wird ja vielleicht dann seine Memoiren schreiben in 20 Jahren, aber mal gucken, ob er diese Szene dann auch noch erwähnt. Ich verfolge das, weil ich natürlich auch noch ab und zu über Frankreich ein bisschen berichte und es ist natürlich total spannend, und wenn man an Mitterrand denkt und die geheimnisvolle Tochter, die dann erst irgendwann auftauchte, wenn man sich wirklich vorstellt, wie François Hollande auf dem Motorroller ohne Leib Leibwächter mit Julie Gayet, der Schauspielerin, auf dem Rücksitz durchs nächtliche Paris gefahren ist. Und ich bin selber Roller gefahren in Paris. Es ist echt atemberaubend gefährlich, ja. Und ein Präsident, der sich sonst so schützen lässt, der dann auf einer Motorroller alleine ohne Leibwächter durch die Stadt fährt spät nachts, das ist ja unvorstellbar. Ja, stellt sich mal Friedrich Merz auf einem Motorroller vor. Also
okay, wir wissen noch nicht, ob er weiterhin fliegen darf. Also ich meine, die Frage ist noch nicht abschließend.
Und Privatfliegerei ist tatsächlich wahnsinnig gefährlich, ja.
Ja.
Das ist in Frankreich alles, ja, natürlich spannender, wenn man in Paris durch die Straßen läuft, dann liegt da ja auch tatsächlich immer ein bisschen die Liebe in der Luft. Aber es ist auch viel akzeptierter. Auch die Affäre ist ja in Frankreich einfach eine völlig akzeptierte Sache, über die man nicht spricht, die aber natürlich stattfindet und die ganz viele Menschen haben. Und es ist einfach ein ganz anderes amoröses Grundgefühl. Das fand ich schon immer so, ja.
Und zum amorösen Grundgefühl in Paris die Musik. Carla Bruni, die Frau des Ex-Präsidenten, le plus beau du quartier.
Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé, dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché, bien malgré moi, oui. Je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave? Est-ce mon allure, est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi. Observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leurs maris. Regardez-moi. Il préférait une belle victime, voudrait se pendre à mes lacets, ça les abîme. Les beaux messieurs, eux, voudraient tellement déshabiller, ça les obstine. Bien malgré moi, oui, bien après moi, je suis le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi. Observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames et leur mari aussi.
Immer fundiert informiert. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Nachrichten.
Um 11 Uhr mit Lisa Kupper. US-Präsident Trump schickt die Nationalgarde nach Los Angeles. Am Nürburgring endet heute das Rock am Ring Festival. Das Wetter, wechselhaftes Schauerwetter, später trockener, sehr windig bei maximal 13 bis 21 Grad. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, verurteilt, dass US-Präsident Trump 2000 Soldaten der Nationalgarde nach Los Angeles schickt. Das verschärfe die Lage vor Ort weiter. Trump will mit dem Einsatz die seit 2 Tagen andauernden Proteste dort gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE stoppen, berichtet Giselle Uecker.
Der Einsatz der Nationalgarde solle der Gesetzlosigkeit in Los Angeles ein Ende bereiten, erklärte eine Sprecherin des Weißen Hauses, nachdem US-Präsident Donald Trump am späten Samstagabend Ortszeit einen entsprechenden Befehl unterschrieb. Ein solches Vorgehen gilt als ungewöhnlich. Im Normalfall haben die Bundesstaaten selbst die Kontrolle über die Nationalgarde. Trump selbst begründete sein Eingreifen in einem Social-Media-Posting. Der Gouverneur von Kalifornien und die Bürgermeisterin von Los Angeles seien nicht in der Lage, das Problem zu lösen und Krawalle und Plünderungen in der Stadt zu verhindern.
Der Polizeibeauftragte des Bundes, Grötsch, fordert an den deutschen Grenzen mehr Rechtssicherheit für die Beamten. Hintergrund ist der juristische Streit darüber, ob die Zurückweisung von Asylbewerbern zulässig ist. Der Rheinischen Post sagte Grötsch, Bundesinnenminister Dobrindt müsse für eine klare Rechtslage sorgen. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Zurückweisung von 3 Somaliern als rechtswidrig eingestuft. Dobrindt will eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs erwirken und bis dahin Asylsuchende weiter zurückweisen. Christen in aller Welt feiern heute und morgen Pfingsten. Das Fest erinnert daran, dass Gott den Heiligen Geist genau 50 Tage nach Ostern zu den Menschen schickte. Der Freiburger Erzbischof Burger sagte in seiner Pfingstpredigt, im Mittelpunkt dieses Festes stehe immer noch die christliche Friedensbotschaft und das Engagement aus christlicher Nächstenliebe. Die UNESCO will 10.000 Handelsschiffe mit Messsensoren ausrüsten, um die Weltmeere besser zu erforschen. Die Daten sollen Aufschluss